was jetzt auf den nächsten.
Ja.
Ah, gut. So. Gut, ja, einen schönen guten Tag zu dieser verkürzten Vorlesung heute. Wir werden, ich denke mal, Ende nächster Woche wieder ein Übungsblatt online stellen. Das müssen Sie aber erst nächstes Jahr abgeben. Also in der zweiten Woche dann. Gut, das letzte Mal hatten wir uns beschäftigt mit den verschiedenen thermodynamischen Prozessen, den Kreisprozessen, und haben gesehen, dass zum Beispiel der Otto- und der Dieselprozess haben wir uns angeschaut, welche Zustandsänderungen wir da haben, und wir haben zum Beispiel gesehen, dann beim Otto-Prozess hängt der Wirkungsgrad ausschließlich vom Verdichtungsverhältnis ab, dass natürlich letztendlich dann die obere und untere Temperatur bestimmt von dem Prozess. Und wir haben dann einen Vergleich gemacht auch zwischen dem Dieselprozess, dem Otto-Prozess und das in Verbindung gesetzt mit dem Carnot-Prozess, ja, und haben gesehen, dass für gleiche Temperatur Verhältnisse von oberer und unterer Temperatur der Carnot-Prozess einen höheren Wirkungsgrad hat als der Dieselprozess und der wiederum einen höheren Wirkungsgrad hat als der Otto-Prozess. So, genau, wir haben auch gesehen, dass man das mit elementarer Mathematik ableiten kann, allerdings mit etwas, sage ich mal, langwierigen Rechnungen ineinander einsetzen. Und dann hatten wir uns, oder haben zumindest angefangen mit dem Treibhauseffekt. Ja, wir haben uns zuerst insgesamt mit den verschiedenen Strahlungsgesetzen beschäftigt und uns angeschaut, welches Spektrum die Sonne liefert, und konnten dann erklären, auch wie der Treibhauseffekt zustande kommt, eben über die Absorption von Infrarotstrahlung, die von der Erde nach der Erwärmungsphase in die Atmosphäre zurückgestrahlt wird, dort eben absorbiert wird und dann in erster Näherung 50% Richtung Weltraum emittiert und 50% kommt als Gegenstrahlung nochmal zur Erde dazu, was dann einem zusätzlichen Heizmechanismus entspricht. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir waren. So, und jetzt hat man eben verschiedene, weil man kann jetzt vom Stefan-Boltzmann-Gesetz eben ableiten, zum Beispiel, wenn man die Leistung der Strahlung verändert, um wie viel verändert sich die Temperatur? Ja, da muss man einfach das Differential bilden vom Stefan-Boltzmann-Gesetz und kann dann zum Beispiel sagen, gut, was passiert, wenn sich die Strahlungsleistung um 1 Watt, warum flackert denn das so, um 1 Watt pro Quadratmeter verringert oder erhöht? Ja, und das, wenn man das einsetzt, dann kommt man im Endeffekt so auf sowas wie 0,1 Grad Veränderung. Und jetzt kann man vom Prinzip schauen, was machen zum Beispiel verschiedene Spurengase für eine zusätzliche Heizleistung aus, oder was machen auch zum Beispiel Wolken oder Aerosole aus an Kühlleistung durch vermehrte Reflexion. Genau, dann hatten wir uns noch beschäftigt mit der Temperaturbestimmung, ja, weil es wird ja immer gesagt, wir haben seit Beginn der Industrialisierung, so um 1860 rum, eine Erhöhung der Temperatur, der globalen, um in der Größenordnung 1 Grad, was erstmal nicht viel erscheint, ja, da das eben auch im Vergleich zu tageszeitlichen Schwankungen oder von Tag zu Tag oder auch zu den jährlichen Schwankungen sehr viel kleiner ist. Aber trotzdem kann man einen langfristigen Trend beobachten, und der korreliert eben auch mit der Zunahme bestimmter Treibhausgase. Ja, hier sieht man auch zum Beispiel der Verlauf von den FCKWs, die ein extrem starkes Treibhauspotenzial haben pro Molekül. Ja, die gehen aber, wie gesagt, seit ungefähr 2000 ganz grob wieder runter. Das liegt einfach daran, dass die irgendwann verboten wurden. Gut. Jetzt wird oftmals argumentiert, dass es immer Schwankungen gab, sowohl von der Temperatur als auch vom CO2-Gehalt. Das ist vollkommen richtig. Es gab immer Schwankungen und auch große Schwankungen. Ja, es gab ja ein Zeitalter, Carbon, da hatten wir einen viel, viel höheren CO2-Gehalt als heute. Ja. Und wir hatten noch viel höhere Temperaturen. Das ist allerdings ein paar hundert Millionen Jahre her. Und wenn man sich mal anschaut, die letzten 150.000 Jahre hier, da sieht man auch, hier gibt es Schwankungen natürlich. Ja. Aber was man auch sieht, ist, dass dieser Anstieg an CO2 extrem steil ist in dieser Darstellung. Ja. Und das korreliert eben exakt mit dem menschlichen Tun seit etwa 1860. Ja. Und so gesehen liegt es zumindest im Verdacht sehr nahe, dass wir damit was zu tun haben, sowohl was die CO2-Emissionen angeht, als auch dann als Rückschluss eben auf die erhöhten Temperaturen im Laufe der Zeit. Ja, man weiß eben, dass in der vorindustriellen Zeit wir ungefähr 280 Parts per Million an Kohlendioxid hatten und heute sind es über 400 mit einem jährlichen Anstieg von ungefähr 1,5 ppm pro Jahr. Und wir haben den höchsten Gehalt an CO2 in der Luft seit ungefähr 2 Millionen Jahren und das ist der steilste Anstieg, den man jemals in der Erdgeschichte, soweit man es analysieren konnte, beobachtet hat. Ja, hier sieht man das auch nochmal. 400.000-Jahres-Skala. Ja, und dann hat man hier zum Beispiel die CO2-Konzentration. Ja, die kann man wirklich so lange zurückverfolgen. Das kommt gleich, wie man das macht. Das geht über Eisbohrkerne zum Beispiel. Und das sieht man auch hier, sieht man sehr schön so gewisse Schwankungen. Das ist korreliert mit auch letztendlich Temperaturschwankungen. Und dann sieht man eben hier diesen, ja, in dieser Darstellung senkrechten Anstieg. Ja, und wenn man den jetzt hier die letzten 1000 Jahre hier hinten raus vergrößert, ja, das wäre so in der Größenordnung ein paar Pixel, ja, dann sieht man eben, es blieb auch hier noch relativ konstant, ein paar kleine Schwankungen, ja, und dann sieht man eben diesen Anstieg hier. So, das muss ich erstmal erklären, das Bild. Gleich sieht man eine Grafik, und zwar ist jedes Jahr einmal ein Kreis gezogen in der Temperatur. Innen ist sozusagen kalt und außen wird es immer wärmer. Und jetzt sieht man gleich, wie sich in der letzten Zeit, ich weiß nicht, wann es anfängt, kann man gucken nochmal, von 1850 an bis 2016 sieht man sozusagen jetzt, wie die Temperatur sich entwickelt. Ja? Das schauen wir uns mal an. Das ist die Abweichung quasi. Ja, passiert dann nicht so viel, ja. Ja, also man sieht, der Temperaturanstieg geht immer schneller. So, das kann man nämlich so aus so einem statischen Bild anschauen. Ja. Hier sind jetzt mal aufgetragen die letzten 160 Jahre. Ja, jedes Jahr ist sozusagen eins von diesen Streifen. Und die Farbkodierung, das ist im Endeffekt welcher Zeitraum es ist. Ja? Also das Blaue ist hier so vor 1930 und dann zwischen 1930 und 1950 und 1990 ist es Gelbe und das Rote ist ab 1990 bis heute. Ja? Und hier sieht man dann die Abweichung der Temperatur. Ja? Da sieht man also eindeutig die früheren Jahre, ja, da hat man eine geringe Abweichung gehabt. Also sogar, wenn man den Mittelwert über einen gewissen Zeitraum betrachtet, sogar unterdurchschnittlich. Ja? Und dann sieht man, wie die Abweichungen immer mehr in den positiven Bereich reingehen. Ja, und hier sieht man die roten Jahre, also hier sieht man jetzt quasi den letzten Bereich hier nochmal rausvergrößert mit den einzelnen Jahreszahlen. Und dann sieht man Folgendes, es gab auch hier mal durchaus 1944 ein relativ warmes Jahr, was immerhin unter den ersten 30 wärmsten Jahren war. Aber tendenziell sind es alles hier Jahre seit 2000. Ja, Da fehlt ja inzwischen noch, ich habe leider keine neuere Grafik gefunden. Ich habe geguckt, aber es sind immer ein bisschen hinterher, die Leute, die so Sachen machen. Aber 2015 und 2016 sind ganz oben, Platz 1 und 2. Und 17 vermutlich auch. So, jetzt die Frage, wir können ja Temperaturen messen. Da habe ich eine schöne Prüfungsfrage. Ja? Was misst eigentlich ein Thermometer? Oder welche Temperatur misst ein Thermometer? Egal welche Art.
Seine eigene?
Ja, genau, seine eigene. Außer es ist im thermischen Gleichgewicht. Mit der Umgebung. Was irgendeine Näherungsweise der Fall sein sollte, natürlich. Ja. Ja, also ich kann Temperaturen messen und Temperaturen kann ich natürlich auf, weiß nicht, ich will nicht sagen unendlich viele Arten, ist zu viel gesagt, aber auf hunderte, tausende verschiedene Arten kann ich Temperaturen messen. Und bei solchen Einsätzen hier, wo man Temperaturen global misst, hat man auch meistens verschiedene Methoden, unabhängiger Art, wie man die Temperatur misst. Aber wie mache ich das eigentlich, dass ich Temperaturen rekonstruiere? Ein paar hunderttausend Jahre in der Vergangenheit. Ich habe ja keine Messergebnisse in dem Sinne. Da gibt es eine ganze Reihe von Verfahren. Ja, hier sind mal so ein paar aufgelistet. Es gibt noch mehr sogar. Zum Beispiel kann ich Eisbohrkerne gewinnen. Ja, also ich bohre einfach mal 100 Meter oder 1000 Meter tief in das Eis rein, hole mir den Eisbohrkern raus und kann vom Prinzip aufgrund der Schichtung zurückverfolgen, welches Jahr es sich handelt. Ja, weil es gibt in dem Eis quasi Jahresringe, so ähnlich wie bei einem Baum auch. Ja, weil im Sommer und Winter einfach unterschiedliche Niederschläge fallen, verschieden stark und so weiter. In verschiedenen Temperaturen machen verschiedene Eisformen und so weiter. Da kann ich also wirklich ziemlich genau sagen, das Stück Eis aus dem Bohrkern entspricht diesem Jahr. So, und dann ist in diesem Eis immer Gasbläschen eingeschlossen. Und zwar von der damaligen Luft. Ja, und jetzt mache ich eine Analyse, wie viel CO2 da enthalten ist. Und es gibt jetzt eine Korrelation zwischen Temperatur und CO2-Gehalt. Natürlich gibt es noch andere Effekte, klarerweise. Ja? Deswegen ist jede dieser Einzelmethoden mit einem relativ großen Fehler behaftet. Deswegen macht man viele verschiedene Methoden auf unabhängige Art und kann dann mitteln. Ne? Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich aus den Eisbohrkernen die Verhältnisse von verschiedenen Isotopen anschaut. Ja, also zum Beispiel Sauerstoff 18 und Sauerstoff 16 oder bei Wasserstoff ist es Deuterium, das normale Wasserstoff. Und das Verhältnis ist nicht konstant. Das wäre nur konstant bei konstanter Temperatur. Sobald sich die Temperatur aber geändert hat, ändert sich auch dieses Isotopenverhältnis. Und aufgrund dieses Verhältnisses kann ich auf die Temperatur zurückschließen. Ja. Und es ist eben so, wenn wir tiefere Temperaturen haben, dann reichert sich schwerere Isotope im Wasser an und leichtere im Eis. Das hängt einfach damit, dass die Verdampfungsraten für die verschiedenen Isotopen verschieden sind. Ja, also Wasser, es geht ja um Wasser, ja, enthält der Sauerstoff und Wasserstoff. Und jetzt gibt es natürlich alle möglichen Kombinationen, wie so ein Wassermolekül aufgebaut sein kann. In allermeisten Fällen ganz normales Wasser, also H2O mit Sauerstoff 16 und Protonen dran. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel Deuterium, kann ich auch haben, 0,0 irgendwas Prozent ist Wasser aus Deuterium bestehend, dann hat das einen anderen Dampfdruck aufgrund der größeren Masse. Und deswegen verdampft entsprechend bei verschiedenen Temperaturen einmal ein gewisser Anteil mehr an Wasser mit Deuterium oder mit dem Proton, je nachdem. Und aus diesem Verhältnis kann ich dann zurückrechnen. Die Orientierung von Hauptachsen von Eiskristallen hängt von der Temperatur ab. Ja? Ich kann mir Sedimente in den Ozeanen anschauen und daraus die Temperatur bestimmen. Ja? Ich kann Baumringe anschauen. Das heißt zum Beispiel, es geht natürlich keine 400.000 Jahre, ja? Aber sagen wir bis 1.000 Jahre zurück etwa. Ich brauche nur einen Baum, der so alt ist. Oder man weiß, wann der gefällt worden ist. Und dann kann man die Jahresringe beobachten. Ja? Und bei tieferen Temperaturen ist es tendenziell so, dass die Abstände zwischen den Ringen schmäler sind als bei höheren Temperaturen. Ja. Und mit vielen solchen verschiedenen Methoden kann man dann ein konsistentes Bild gewinnen, wie sich die Temperatur verhalten hat in den letzten, ja, von Jahrhunderten bis eben sogar ein paar hunderttausend Jahre in die Vergangenheit. Jetzt wird auch immer von Meeresspiegelerhöhung gesprochen. Das kann man beobachten, ja, und zwar ein ziemlich linearer Verlauf. Ja. Hier ist mal von 1992 bis 2010 mal aufgetragen, der Anstieg des Meeresspiegels in Millimetern. Ja. Also das ist jetzt nicht viel, das sind sowas wie, was ist denn das, 5 Zentimeter ungefähr. Ja, 5 Zentimeter Meeresspiegel, da denken wir, das fällt einem ja gar nicht auf. Ja, das fällt einem schon auf, vor allem dann, wenn man extreme Ereignisse hat, wie Stürme zum Beispiel. Ja, man hat so einen Trend von momentan 3,3 mm pro Jahr, mit denen der Meeresspiegel ansteigt. Und das kann man ziemlich genau messen, ja, und zwar über Satellitenmessungen vor allen Dingen. Wichtig dabei ist, dass dieser Anstieg nicht begründet ist in irgendeinem Abschmelzen von Eis. Der Effekt ist viel zu klein. Weiß jemand, woher der kommt, der Meeresspiegelanstieg momentan hauptsächlich?
Thermische Ausdehnung. Wasser.
Genau, ja, das ist der Haupteffekt momentan, ja. Das heißt natürlich nicht, dass es irgendwann viel schneller gehen kann, wenn größere Eisfelder abschmelzen zum Beispiel. Ja. Es gibt natürlich Befürchtungen, dass in der Antarktis wirklich dann größere Regionen abschmelzen, weil zum Beispiel bestimmte Schelfeiskonfigurationen abbrechen und dann quasi das Eis von dem Gebirge teilweise bis 4000 Meter hoch in der Antarktis, dass es gewissermaßen nachrutscht ins Meer, das Resteis. Und das würde natürlich dann zu größeren Anstiegen dann irgendwann führen. Wenn das ganze Eis abschmelzen würde in der Antarktis, ja, da ist es nicht auszugehen in den nächsten 100 Jahren, aber wenn es so wäre irgendwann mal, ja, dann würde der Meeresspiegel so in der Größenordnung 100 Meter ansteigen. Dann wäre es hier Frankfurt an der Küste. Fast, ja. Aber am Rhein wären wir dann schon. Also der Rhein hat sowas wie hier in der Gegend irgendwie sowas wie 95 Meter Höhe. Ja, 100, ich glaube 110 oder 100, Darmstadt 120, aber so. Ja, aber wir haben ja noch diese, bei Bingen hier, so, da geht es ja noch ein bisschen. Wir haben ja quasi eine Öffnung zum Meer. Gut, jetzt gibt es natürlich auch eine Kritik am menschengemachten Treibhauseffekt. Also im Sinne von einer Theorie des menschengemachten Treibhauseffektes. Ja. Das ist manchmal gar nicht so einfach, dem beizukommen, dieser Kritik. Ja. Vor allen Dingen, es ist für, sag mal, für normale Menschen wie wir auch nicht von der Erfahrung immer nachvollziehbar. Klar kann man sagen, gut, in meiner Kindheit hat es vielleicht mehr geschneit oder so, aber wie gesagt, Schwankungen gab es immer und die Erinnerung ist auch immer sehr subjektiv und gefärbt, ja, je nachdem, welches Ereignis da vorgeherrscht hat. Und wenn dann das vielleicht eine unliebsame Wahrheit ist, ja, dann wird dankbar Kritik angenommen an so einem Treibhauseffekt auch, ja, weil das würde ja vielleicht bedeuten, dass wir unseren Lebensstil ändern müssten oder sollten. Es gibt eine ganze Reihe von Kritikpunkten, die mal wieder angeführt werden. Ich will nicht sagen Fake News, aber zumindest auf einschlägigen Internetseiten findet man das, ja. Zum Beispiel der Sonneneinfluss, das ist immer sehr beliebt. Ja, und natürlich hat die Sonne einen Einfluss auf unser Klima und auch auf Temperaturen. Ja, also wir werden zum Beispiel in den nächsten Jahren auf ein Sonnenminimum zusteuern. Und das hat zur Folge, dass wir in den nächsten Jahren einen zumindest gebremsten Treibhauseffekt haben werden. Ja, wir reden dann schon von 2-3 Zehntel Grad. 2-3 Zehntel Grad sind relativ viel in kurzer Zeit. Wolkenbildung, ja, er wird argumentiert, wir verstehen das alles gar nicht, das ist so komplex, ja, weil natürlich sind es nicht lineare Effekte, es sind Rückkopplungseffekte, ja, wenn ich jetzt mehr Wärme habe, dann verdampft auch mehr, entstehen mehr Wolken, wir wissen tatsächlich nicht exakt, was passiert, ja, wie die Prozesse sind, weil es wirklich sehr komplex ist. Dann wird argumentiert, es gäbe eine Infrarotsättigung in der Atmosphäre, das heißt, wir haben bereits so viel Kohlendioxid, dass eine weitere Zunahme des Kohlendioxids zu keiner weiteren Absorption mehr führt. Ja. Das stimmt natürlich, also ein Körnchen weit ist er dran. Ja. Allerdings ist es so, dass wenn wir die Konzentration an CO2 erhöhen, dann wird auch diese Absorption mit breiter zusätzlich. Das heißt, es wird mehr Strahlung trotzdem absorbiert. Dann wird von der Gletscherabnahme weltweit, das wird einfach negiert. Ja? Beziehungsweise Es ist so, dass tatsächlich manche Gletscher auch wachsen. Nicht alle Gletscher schrumpfen. Kann ich nicht sagen, aber es ist sicherlich einstellig. Also ganz sicher einstellig. Ja. Also wir reden eher von wenigen Prozent. Ja. In Norwegen zum Beispiel wachsen die Gletscher. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Natürlich ändern sich auch Niederschlagsmuster. Und es ist klar, wenn in manchen Regionen ich plötzlich mehr Niederschlag habe und die Temperaturen sind aber ausreichend, dass Schnee fällt, dann wächst der Gletscher an der Stelle, obwohl es insgesamt wärmer geworden ist. Ja? Ja. Als ich vor ein paar Jahren in der USA war, dann war das so eine Diskussion. Und, das war ein Radiosender, der war eine Tochter von Fox News, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist so ein rechtes Sprachrohr, der Sender in der USA. Und da geht es um solche Themen. So, und zwar wirklich pseudowissenschaftlich. Wenn dann irgendwelche Wissenschaftler interviewt, also entweder sind es Leute, die kein Mensch kennt, oder anerkannten Wissenschaftlern wird das Wort im Mund rumgedreht, deutsch gesagt. Und dann war halt eine Nachricht, dass die Gletscher wachsen in Norwegen. Ja? Und dann hieß es, die Gletscher wachsen. Ja, wo ist bitte jetzt hier der Klimawandel? Dann natürliche CO2 senken. Das ganze CO2, ich habe es ja gezeigt gehabt, nur ein Bruchteil des CO2, was wir freisetzen, geht wirklich in die Atmosphäre dauerhaft. Das meiste verschwindet irgendwo, und zwar meistens im Wasser. Dann natürlich gibt es natürliche Klimaschwankungen. Ja? So. Und es gibt, also heißt man keine Liste, wenn man mal rumsucht, dann findet man wahrscheinlich 1000 Kritikpunkte an der Theorie des menschengemachten Treibhauseffektes. Ja. Ja. Ja, also. Wenn Sie jetzt irgendwie hier hier wäre ein Teil vom Sonnenspektrum. Und jetzt haben Sie hier in der Beobachtung, was unten, ich hatte das Bild gezeigt, wie das Sonnenspektrum auf dem Erdboden aussieht. Ja? So, dann war zum Beispiel, wenn hier jetzt, sagen wir, die Nulllinie wäre, dann war sozusagen hier so ein Dip, ja. So. Und wenn ich jetzt hier die Konzentration erhöhe, dann passiert Folgendes. Passiert sowas. Ja, das heißt, es geht zum einen nach unten. Irgendwann ist natürlich hier unten, da kann nichts mehr zusätzlich absorbiert werden, kommt dann nichts mehr. Ja? Aber es verbreitert sich hier so, weil es gibt eine gewisse, das ist ja eine Art Resonanzkurve, wenn man so will. Und wenn ich einfach sozusagen mehr und mehr von diesen möglichen Absorptionszentren da reinmache, ja, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auch, dass hier was absorbiert wird. Ja, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als hier. Ja, das hat zur Folge, dass sozusagen die Gesamtfläche sich verbreitert, obwohl es gar nicht mehr viel tiefer wird hier. Ja, das geht natürlich nicht beliebig weit. Ja. Also wenn ich jetzt die Atmosphäre komplett mache mit CO2, dann wird man trotzdem natürlich hier in den Bereichen hier eine Durchlässigkeit sehen von der Strahlung. Ja. Ich habe einen Kollegen. Kennt jemand den Herrn Schemp? Das war ist ein sehr netter Kollege, ja, der ist zwar inzwischen in Pension, aber er läuft immer noch im Institut rum. Mit dem kann man vortrefflich diskutieren. Und über dieses Thema, ja, habe ich mit ihm mindestens schon 20 Mal diskutiert. Und immer wieder kommt er auf das gleiche Thema zurück und argumentiert immer gleich. So, und zwar argumentiert er folgendermaßen: Wir verbrennen, wir würden alle Energie, die wir umwandeln, durch Kohle, Kohleverbrennung erzeugen. 16 oder 17 Milliarden Tonnen, so, das sind 5 mal 10 hoch 20 Joule. Das ist eine Heizung. Klar, ja, permanent ein Haufen Energie ist das, also Riesenleistung. Ja, das sind also hier 1,5 mal 10 hoch 13 Watt, die permanent die Erde heizen. Rein aus Wärme, Wärmequelle. So. Und dann argumentiert er, wir würden ja die Welt heizen. Deswegen haben wir sozusagen, wir würden immer mehr Energie umsetzen und deswegen heizen wir die Erde. Deswegen haben wir den Treibhauseffekt. Oder zumindest mal, dann ist es ja kein Treibhauseffekt, sondern die Erwärmung einfach. Und sein Argument ist immer, dass es in den Städten besonders deutlich ist. Ja? Also man kennt es auch, wenn man vielleicht mit dem Auto fährt, mit dem Thermometer dran. In der Innenstadt hat es vielleicht 3 Grad plus. Dann fährt man raus über die ersten Felder und dann hat es vielleicht minus 1 Grad. Also da ist schon eine ziemliche Temperaturdifferenz. Ja, gut, und das hat natürlich verschiedene Ursachen. Tatsächlich heizen da viele Leute und das kann einen Effekt haben. Ja? Gleichzeitig wird aber auch mehr Wärme gespeichert in so einer Stadt zum Beispiel. Ja? Jetzt kann man aber mal Folgendes beobachten. Erstens mal, in den Regionen, wo keine Menschen leben, dürfte dieser Effekt nicht auftreten. Dann. Jetzt ist es aber so, dass gerade in den Polarregionen die Temperaturerhöhung in den letzten 100 Jahren viel größer war als in den Industrieländern. Ja, also in Antarktis oder Arktis reden wir teilweise von 5 Grad Temperaturdifferenz inzwischen und nicht nur von einem Grad global. Das Zweite ist, man kann das relativ leicht entkräften, indem man nämlich mal diese Leistung hier nimmt, ja, und das auf einen Quadratmeter umrechnet. Das sind 0,03 Watt pro Quadratmeter, die wir heizen. Unter der Annahme, wir würden komplett alle unsere Energie aus Kohle gewinnen. Gut, jetzt kann ich wiederum in dem Boltzmann-Gesetz die Temperaturdifferenz ausrechnen. Ja? Na, dann komme ich halt raus, das ist kleiner als 0,05 Grad dadurch zu erwarten. Ja, und das ist also deutlich weniger als eine Größenordnung im Vergleich zu dem beobachteten Effekt. Ja, hier zum Beispiel mal die Sonne. Ja. Wir haben ja verschiedene Sonnenzyklen, die überlagert sind. Ja. Und der bekannteste ist der 11-jährige Sonnenzyklus. Ja, im Endeffekt Sonnenfleckenzahl, wo auch dann die Aktivität der Sonne entsprechend variiert. Ja. Und das sieht man mal hier so über 30 Jahre, 3 solche Zyklen. Und hier ist sozusagen die Sonnenaktivität, ja, die schwankt natürlich auch innerhalb von so einem Zyklus, ja, aber das ist der Mittelwert, ja, oder ich könnte auch die Einhüllenden nehmen, da sieht man eben diesen schönen Zyklus hier. Und da sieht man auch hier, das ist so zwischen dem Minimum und dem Maximum ist es so ein gutes Watt pro Quadratmeter Unterschied. Ja. Das macht natürlich einen Effekt, klar macht das einen Effekt, ja, aber dieser Effekt, wenn das der dominierende Effekt wäre, dann müssten wir ihn in unseren Temperaturkurven sehen. Das tun wir aber nicht. Zumal hier, jetzt schauen wir uns mal nur den linken Teil an. Ja. Das wird nämlich auch gerne gezeigt, sowas dann. Ja. Da wird allerdings nur gezeigt bis dahin das Bild. Ja. Sonnenaktivitäten, Oberflächentemperatur der Erde. Ja, die beiden Kurven, naja gut, die liegen leidlich übereinander. So. Allerdings, was man hier sieht, so ab 1980 ungefähr, geht es komplett auseinander. Ja. Also, die beobachtete Erwärmung der Erde basiert also nicht auf irgendeiner Änderung der Sonnenaktivität. Oder wenn, dann nur wirklich in einem untergeordneten Größe. Es gibt verschiedene Behauptungen. Ja. Und ich meine, wie gesagt, das System Atmosphäre ist ein extrem komplexes System und es ist ja nicht nur die Atmosphäre, es ist ja auch noch diese Wechselwirkung mit den Ozeanen, die das Ganze sehr komplex machen. Und dann kann man natürlich immer leicht argumentieren. Ihr wisst ja selbst gar nicht, was da im Einzelnen passiert. Ja? Also wieso sollen wir das dann glauben? So, eine Behauptung ist zum Beispiel, dass zum Beispiel CO2 das Klima nicht beeinflusst, weil in der Vergangenheit Temperaturentwicklung und CO2-Anteil nicht immer exakt korreliert waren. So. Das ist aber nicht unbedingt zu erwarten tatsächlich, dass es so ist, ja, weil das System ist derartig komplex. Ja, wir haben auch zum Beispiel Änderungen der Erdbahn, die erstmal nicht, wo eine Temperaturänderung nicht begründet ist durch eine CO2-Änderung. Ja, wenn sich das CO2 ändert, dann höchstens dann nachträglich, weil zum Beispiel eine höhere Temperatur einen höheren CO2-Gehalt bedeutet, weil zum Beispiel mehr Gas aus dem Wasser ausgast. Oder irgendwelche Permafrostböden auftauen. Dann haben wir natürlich einen Einfluss auf die Sonnenaktivität. Wir haben auch Vulkanausbrüche zum Beispiel. Und wir haben eben viele, viele Rückkopplungsmechanismen. Und seit 1970 ungefähr können wir die Temperaturerhöhung nicht mehr ausschließlich durch natürliche Ursachen erklären. Ja, und inzwischen seit dem Jahr 2000, ja, eigentlich gar nicht mehr. Das kann man sich mal anschauen, so für verschiedene Regionen. Ja. Also hier ist mal die schwarze Kurve für jeden Erdteil. Also hier sieht quasi der Temperaturverlauf, ja, als Abweichung. Ja. Die schwarze Kurve ist die Beobachtung jeweils. Die Die, muss gerade gucken, die blaue Kurve, oder das blaue Band, sage ich mal, das ist sozusagen, sind natürliche Ursachen, zumindest die, die man kennt. Und das rosane hier, das sind die vom Menschen gemachten Ursachen, die man kennt, zum Beispiel eben Erhöhung der Spurengase. Ja, und da sieht man also hier deutlich, dass hier vorne, naja gut, da liegt alles noch irgendwie zusammen. Ja, aber spätestens hier, irgendwie so seit 1970 rum, trennen sich jeweils die Kurven hier, die beiden farbigen. Und das Beobachtete fällt mehr oder weniger immer rein in den Teil des von Menschen gemachten Erwärmung. So, jetzt kann man ja argumentieren, naja, da wird es halt ein Grad, zwei oder drei Grad wärmer. Ja? Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn es draußen 15 Grad oder 20 Grad wäre, ja? Und nicht irgendwie 3 oder 4 Grad. Wäre wesentlich angenehmer. Ja, das Problem ist nur, dass schnelle Klimaänderungen, zwar, ich sage extra mal schnelle Klimaänderungen, das heißt in der Größenordnung 100, 200 Jahre, das heißt schnell, und das um mehrere Grad, dramatische Folgen haben kann. Weil normalerweise Klimaänderungen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, langsam funktionieren, also im Laufe von Tausenden oder Zehntausenden von Jahren. Schnelle Klimaänderungen gab es in der Vergangenheit auch, durch Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge. Das führt aber grundsätzlich zu einem Massensterben. So, man weiß so aus der Vergangenheit zum Beispiel, dass Klimaänderungen große Folgen hatten. Ja? Manchmal waren diese Klimaänderungen nur für ein paar Jahre, durch besondere Ereignisse, zum Beispiel Krakatau-Vulkan oder sowas. Da ging für ein paar Jahre die Temperatur um 1,5 Grad zurück. Ja, und das hat weltweite Hungersnöte, vor allem in Europa, ausgelöst. So, also zum Beispiel vor 2000 Jahren ungefähr ist die Temperatur in Nordafrika um 1 Grad angestiegen. Das weiß man. Dieses 1 Grad hat dazu geführt, dass die Landwirtschaft in Nordafrika zusammengebrochen ist. Ja, das war damals die Kornkammer von Rom. Dann in den vergangenen Jahrhunderten gab es eben ein paar Ereignisse. Es gab auch mal so eine kleine Eiszeit, hieß es, wo die Temperatur typischerweise so zwischen 0,5 und naja, bis 1 Grad ungefähr gesunken ist. Für teilweise Zeiträume eben von ein paar Jahren. Durch einen Vulkanausbruch oder auch teilweise für längere Zeit, in der Größenordnung ein paar Jahrzehnte, wo man nicht immer eine exakte Ursache für weiß. Und das hat eben in Mitteleuropa in den letzten Hunderten von Jahren zu wirklich teilweise dramatischen Ergebnissen geführt. Ja? Von Völkerwanderungen über Untergang von verschiedenen Reichen, Hungersnöte in Irland, sind ein Drittel der Bevölkerung verhungert im 19. Jahrhundert. Und das hat auch zum Beispiel diese ganzen Auswanderungswellen in die USA getriggert. Ja, das waren vorwiegend solche Ereignisse hier. Man weiß, dass sich Klimazonen verschieben. Also erstmal weiß man, kann man beobachten. Und zwar pro Grad Erhöhung global verschieben sich die Klimazonen um 200 bis 300 Kilometer polwärts. Das heißt, wir haben momentan eine Vegetation hier, die vor 150 Jahren 200 bis 300 Kilometer weiter südlich zu sehen war. Und das kann man beobachten. Erst seit wenigen Jahren wächst zum Beispiel Merlot in der Pfalz. Vor 30, 40 Jahren wäre dieser Wein nicht gewachsen. Der wächst da jetzt wunderbar. Man kann eine Ausweitung von subtropischen Trockengebieten beobachten. Man beobachtet eine Ausweitung von tropischen Krankheiten. Ja, wir haben inzwischen hier im Sommer teilweise Mücken, die aus tropischen Regionen kommen, die überleben hier. Ja, zum Beispiel die sogenannte Tigermücke. Wir haben zumindest hier in Mitteleuropa, bei den Hurricanes ist es ein bisschen schwieriger zu beobachten, aber zumindest bei uns hier, haben wir höhere Windgeschwindigkeiten, mittlere Windgeschwindigkeit in den Stürmen. Wir haben tatsächlich mehr Stürme und wir haben mehr Niederschläge. Insbesondere, wir haben häufigere Wetterextreme in den letzten 30 Jahren beobachtet. Insbesondere auch Starkregenereignisse. Was auch durchaus zu erwarten ist, ja. weil durch die höheren Temperaturen mehr verdunstet. Ja, das heißt, die haben dann mehr latente Wärme, wenn das Wasser kondensiert. Und die haben entsprechend größere Druckgefälle. Und wir haben natürlich zumindest mal für die Wälder eine gewisse existenzielle Bedrohung, zumindest in unseren Breiten und in den höheren Breiten, weil Wälder, die Lebensdauer von einem Baum ist irgendwo in der Größenordnung 100 Jahre mindestens. Ja, und die Bäume, die jetzt hier so ein gewisses Alter erreicht haben, die können sich nicht innerhalb von 1, 2, 3 Jahren anpassen. Ja. Man beobachtet durchaus, dass die Wälder trotz immer besser werdenderer Luftqualität geschädigt sind. Ja? Und das liegt tatsächlich unter anderem an den höheren Temperaturen. Insbesondere ist es auch so, dass zum Beispiel bei höheren Temperaturen auch vermehrt bestimmte Schädlingsarten auftreten, ja? Wie zum Beispiel der Borkenkäfer. Es gibt natürlich auch Folgen, die nicht direkt absehbar sind, ja. Vor allem nicht zeitlich, man kann nicht genau sagen, wann dieser jenes eintritt und ob es überhaupt eintritt, ja, aber zumindest ist es in der Möglichkeit gegeben. Also das Wettergeschehen auf der Erde ist sehr stark bestimmt von Meeresströmungen, also wirklich sehr stark, fast dominierend. Und durch die Veränderung der Temperaturen verändern sich auch die Strömungen der Meere. Ja, also es gibt ein bekanntes Beispiel von der Meeresströmung, ist der Golfstrom. Ja. Und es ist so, dass es Theorien gibt, dass bei einer bestimmten Temperaturerhöhung der Golfstrom sich also mindestens abschwächt. Abschwächung kann man übrigens beobachten, sondern sogar versiegen würde. Ja. Das wäre natürlich für uns fatal. Also für die Wintersportler wäre das noch ganz gut, aber das wäre die fatal, weil wir haben hier ein gemäßigtes Klima, feucht gemäßigt, und wenn der Golfstrom versiegen würde, dann hätten wir ein Klima von der Ostküste Kanadas.
Ja. Ist mit versiegen das gemeint, dass die Strömung aufhört oder dass der Wärmetransport aufhört?
Die Strömung würde, ich kann das gar nicht exakt beantworten jetzt. Es ist so, die Strömung kommt ja von der Karibik an, ja, und geht dann Richtung Nordatlantik quer rüber. Ja. Wenn jetzt diese Strömung, also ich würde behaupten, dass die Strömung tatsächlich in der Wassermenge auch abnehmen muss, ja, nicht beim Wärmetransport, weil wenn die Strömung sozusagen weiterhin so aufrechterhalten würde und die fängt hier einen warmen Punkt an, endet einen kalten Punkt, dann muss ja weiterhin der Wärmetransport gewährleistet sein. Also ich denke mal, dass tatsächlich die Wasserströmung auch abnimmt. Ja. Letztendlich hängt es damit zusammen, wenn mehr Eis schmilzt, an den Polen gibt es mehr Süßwasser. Und das Süßwasser kann nicht so gut absinken im Norden. Ja, und momentan ist es ja so, dass gewissermaßen das kalte Salzwasser im Norden, im Atlantik, sinkt ab, in tiefere Regionen. Und das warme Wasser strömt sozusagen oberflächlich nach. Wenn jetzt allerdings mehr Eis schmilzt, das ist Süßwasser mit einer geringeren Dichte, das sinkt nicht ab. Oder nicht so stark ab.
Das wäre dann aber ein Effekt für den Wärmetransport und nicht für die Durchstrommenge, weil die Durchstrommenge hängt ja von der Erdrotation
ab. Ja, aber das ist ja trotzdem angefacht, weil das Wasser muss ja irgendwo hin. So, das heißt, das Wasser sinkt ab, strömt unten sozusagen in die Richtung und oberflächlich in die Richtung. Und wenn sozusagen dieser Kreislauf unterbrochen ist, dann sinkt ja auch die Wassermenge ab.
Ja? Okay, also du würdest dann wahrscheinlich mitten im Atlantik anfangen abzusinken und nicht erst kurz vor den Polarregionen.
Ja, auf jeden Fall. Also als Ergebnis würde auf jeden Fall weniger Wärme hier ankommen. So, und das hätte dann schon dramatische Folgen. Also da reden wir schon so von 5 Grad kälter hier. Ja. Abschmelzen der Polargebiete, wie gesagt, das passiert natürlich momentan partiell, aber eher so an den Rändern. Ja, weil in den zentralen Polargebieten ist natürlich immer noch kalt genug, dass da im Regelfall genügend, also am meisten Niederschlag immer noch in Schneeform fällt. Wobei es so ist, dass am Nordpol teilweise, der Nordpol ist in manchen Sommern eisfrei inzwischen. Das führt natürlich dann zu einem Anstieg des Meeresspiegels, ja, mit wirklich unkontrollierbaren Resultaten. Ja. Also je nach Anstieg natürlich ist es so, dass Küstenregionen immer gefährdeter werden. Ja, wir haben seit ungefähr 11.000 Jahren ein ziemlich stabiles Klima. Klar, es gibt da Schwankungen, ja, aber im Großen und Ganzen ist es ein relativ stabiles Klima. Und man weiß aus Simulationen, dass wenn bestimmte Bereiche sozusagen für Temperatur verlassen werden, durch so Rückkopplungseffekte dazu führen kann, dass sehr große Temperaturschwankungen auf einem höheren Niveau stattfinden können. Also durchaus mal extrem kalt in bestimmten Regionen, aber dafür im Mittel wieder sehr warm. Also viel größere Schwankungen, als wir heute haben. Was letztendlich dann keine dauerhaft ertragreiche Landwirtschaft mehr, eine planbare Landwirtschaft gewährleistet. Es gibt auch sogenannte Rückkopplungseffekte, wir nennen das Runaway Greenhouse Warming. Das sind Befürchtungen, dass zum Beispiel der Treibhauseffekt, was er ja schon tut, Permafrostböden auftauen lässt. Dadurch wird die Biomasse, die sozusagen in diesem Frostboden gebunden ist, vermodert oder verwest, was auch immer, oder zerfällt. Dabei wird CO2 und Methan und andere Kohlenwasserstoffe freigesetzt, die diesen Treibhauseffekt zusätzlich verstärken. Gut, noch zwei Folien. Ja. Da gibt es so schöne Karten, ja. Also wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, findet man alle möglichen tollen Sachen. Das war von der nordamerikanischen so einer Behörde hier. Da ist dargestellt mal in einem Juni 2009 die Temperaturanomalien, Abweichung von einem Mittelwert. Ja, also hier sieht man zwar, da als Referenzwert nimmt man immer diesen Zeitraum, 61 bis 1990. Das haben wir mal so definiert. Und da sieht man hier zum Beispiel, es ist tendenziell überall zu warm. Aber nicht überall, klar. Ich meine, es gibt auch Bereiche hier, ja, da ist es zu kalt. Ja. Und also je dicker die Punkte, desto stärker ist die Abweichung oben da unten. Ja. So, das nächste Bild zeigt zum Beispiel eine Anomalie im Januar 2010. Ja, da hatten wir zum Beispiel einen sehr kalten Winter. Das sieht man hier, ja. Da hat man teilweise Abweichungen von 5 Grad nach unten gehabt. Ja. Dagegen in den USA, hier vor allem in Kanada, in Grönland, mehr als 5 Grad zu warm. Ja. So, und auch hier sieht man aber, wenn man sozusagen jetzt hier einen Mittelwert bilden würde, dann wäre es global gesehen immer zu warm. Ja. So, deswegen. Das ist eine Frage von der menschlichen Natur. Ja? Wenn jetzt 3 kalte Winter kämen, was ja statistisch vollkommen im Rahmen des Normalen wäre, ja? Ich meine, wir haben jetzt schon einen relativ kalten Frühwinter, wir sind unterdurchschnittlich seit längerer Zeit, ich habe geguckt, die nächsten 14 Tage wird es noch kälter wieder, dann vergessen die Leute sowas wie einen Klimawandel. Die sagen, ja, das ist ja wieder, wo ist der Klimawandel, ist ja kalt. Ja? Das heißt aber nur, dass es dann hier vielleicht momentan kalt ist, ja, und Umkreis von 1000 Kilometern. Woanders in der restlichen Welt ist es aber viel zu warm dafür. Ja? Das heißt, dieser menschliche Einfluss ist einfach auch nicht immer wegzudenken. Ja? Der ist da. Ja? Dass man solche Sachen auch einfach nicht wirklich anerkennt. Und damit haben solche Skeptiker auch immer relativ einfach bei so Sachen. Gut. Gerade mal gucken. Ja, allerletzte Folie. Genau. Man kann natürlich auch schauen, nicht nur die Jahre, wie die Jahre die wärmsten waren, sondern welche wärmsten Monate es waren. Ja? Ich habe leider hier auch jetzt nicht mehr die allerletzten Daten gefunden, wo ich geguckt habe. Das heißt, es geht nur bis 2015. Und zwar irgendwann was war das letzte hier? August, September, also Oktober 2015 ist schon gar nicht drin. Aber ich kann Ihnen schon sagen, dass die würden alle rausfliegen und jetzt 2016 und 17 da drin stehen. Ja. Das sind global die wärmsten Monate seit 1860. So, hier sieht man einen Ausreißer, 1998. Alles andere ist 2014 und 2015. Ja, allein hier, nicht nur, dass 2015 zu dem Zeitpunkt das wärmste Jahr war, es ist sogar so, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6... plus dann noch Oktober, November, 9 Monate, Einzelmonate, die wärmsten Monate aller Zeiten waren. Und wie gesagt, das wird sich jetzt 2016 und 2017 würde diese Tabelle ersetzen hier dann. Gut, dann sind wir für heute soweit fertig. Wir werden nächstes Mal dann noch das fertig machen, mit ein paar schönen Bilderchen zu Gletschern und so weiter, und sieht man auch ein paar Folgen. Und werden nächstes Mal vor allen Dingen anfangen mit den regenerativen Energiequellen, und zwar mit Windenergie. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche.